Deutschlandfunk Interview.
Durch das 9-Euro-Ticket sparen sich ja viele Menschen eine ganze Stange Geld, die sie sonst für Fahrkarten hätten ausgeben müssen. Voraussichtlich im September soll die Energiepauschale von 300 Euro ausgezahlt werden. Und seit gestern sind eine ganze Reihe neuer Regelungen in Kraft. Die Erhöhung von Renten und Mindestlohn, eine Aufstockung beim Kindergeld und 200 Euro zusätzlich für Hartz-IV-Bezieher. Aber wenn man sich die Entwicklung der Preise so anguckt, dann wird das wahrscheinlich alles nicht genug sein, damit die Menschen, vor allem die Geringverdiener, halbwegs gut über die Runden kommen. Die Gewerkschaften wollen deshalb natürlich, dass die Löhne ordentlich steigen. Aber da wiederum gibt es die Sorge, dass die Unternehmen dann die Preise weiter anheben und eine sogenannte Lohnpreisspirale entsteht. Was also tun? Das soll ab Montag besprochen werden. Olaf Scholz hat zur sogenannten konzertierten Aktion eingeladen. Ein Format, das Ende der 60er zum ersten Mal ins Leben gerufen wurde. Ich kann jetzt mit Marcel Fratscher darüber sprechen. Er ist der Leiter des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Schönen guten Morgen, Herr Fratscher.
Guten Morgen, Frau Schulz.
Was meinen Sie, braucht es in dieser aktuellen schwierigen wirtschaftlichen Lage so eine konzertierte Aktion, weil Arbeitgeber und Gewerkschaften alleine nicht zu sinnvollen Lösungen kommen?
Ich halte eine konzertierte Aktion für sinnvoll. Natürlich ist es immer gut, miteinander zu reden. Aber erstens kann es jetzt nicht sein, dass in der konzertierten Aktion man Druck auf die Beschäftigten, auf die Gewerkschaften ausübt. Das ist mein Gefühl. Das heißt, die Löhne sind das Problem. Die Menschen müssten mal verzichten auf Lohnerhöhungen. Sondern in einer sozialen Marktwirtschaft muss die Last auf alle Schultern, vor allem auf die starken Schultern verteilt werden. Das ist das Erste. Und zweitens muss auch die Bundesregierung selber einen Beitrag leisten. Sie kann nicht sagen, macht ihr mal, sondern sie muss gezielt mit Maßnahmen vor allem Menschen mit geringem Einkommen entlasten.
Sie haben jetzt das Thema Löhne schon angesprochen. Es soll ja das Ziel vor allem sein, eine Lohnpreisspirale zu verhindern, also dass durch hohe Lohnforderungen die Preise weiter steigen und sich das dann gegenseitig hochschraubt. Das klingt ja erstmal sinnvoll, eine solche Dynamik zu verhindern. Weil von der hat ja am Ende niemand was, oder?
Von der Lohnpreisspirale hat niemand was, aber das ist wirklich ein Schreckgespenst, das eigentlich gar nicht existiert. Wir haben keine Lohnpreisspirale. Wir rechnen dieses Jahr mit nominalen Lohnerhöhungen im Durchschnitt in Deutschland zwischen 4 und 5% bei einer Inflation von 7% oder mehr. Das heißt, die Löhne, die Reallöhne, die Kaufkraft der Löhne schrumpft massiv für die allermeisten Menschen. Und wenn man sich jetzt mal anschaut, die Inflation ist ja kein schwarzes Loch, in dem das Geld verschwindet und es nur Verlierer gibt, sondern es gibt auch Gewinner der Inflation. Und die sitzen nicht nur in Russland, sondern auch eine Reihe von deutschen Konzernen fahren sehr hohe Gewinne, sehr hohe Erträge ein. Und in dieser konzertierten Aktion geht es wirklich, Sektor für Sektor der Wirtschaft anzuschauen, wo verdienen Unternehmen was, wo können sie in der Form von höheren Löhnen eben auch die Gewinne teilen. Also es geht wirklich darum, den Kuchen fair und auch wirtschaftlich sinnvoll aufzuteilen. Aber nochmals, es gibt nicht nur Verlierer, sondern eben auch Gewinner der Inflation.
Okay, sicher, es gibt auch Unternehmen, die wahrscheinlich gerade jetzt gute Profite machen, aber es gibt sicher auch einige, die in der aktuellen Situation ja jetzt schon sehr in der Bredouille sind, wegen Lieferkettenproblemen, Energiekrise, Inflation und so weiter. Können die sich das leisten, wenn jetzt da Lohnforderungen von 7-8% kommen? Da ist es doch sehr naheliegend, dass die dann sagen, okay, das müssen wir auf die Preise umlegen.
Das ist richtig. Es gibt eine Menge von Branchen und auch klar, vor allem kleinere und mittlere Unternehmen, die können nicht auf einmal 7 oder 10% mehr Lohn zahlen. Aber auch hier kann man ja eine gute Lösung finden, dass die Gewerkschaften, dass die Beschäftigten sagen, wir verzichten auf eine stärkere Lohnerhöhung und sind mit einer geringeren zufrieden. Aber im Gegenzug wollen wir eben auch eine langfristige Perspektive. Im Gegenzug wollen wir, dass die Sozialpartnerschaften in der Zukunft gestärkt werden. Denn was sehr klar ist, vor allem Menschen mit geringem Einkommen werden nicht über Tarifverträge abgedeckt. Wir haben in Deutschland einen ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich. Also viele Menschen verdienen sehr, sehr wenig. Und da wäre eine kluge Lösung, dass die Arbeitgeber sich bereit erklären, eben in der Zukunft Tarifverträge verbindlich zu machen. Also eine stärkere Verpflichtung, dass von dem Kuchen, der erwirtschaftet wird, eben auch die Beschäftigten einen fairen Anteil haben.
Jetzt gab es von Seiten der SPD offenbar die Idee, oder das wurde zumindest berichtet, man könnte steuerfreie Einmalzahlungen vereinbaren als Alternative zu hohen Lohnforderungen. Ist das nicht eine sinnvolle Lösung? Man macht erstmal das und guckt dann, wie sich die Inflation weiterentwickelt?
Steuerfreie Einmalzahlungen sind besser als nichts, aber sie sind nicht das adäquate Instrument. Zum einen, weil viele Menschen davon gar nicht profitieren, nur Beschäftigte bekommen das, Menschen wie Rentnerinnen, Rentner oder Studierende oder andere Menschen erhalten es nicht. Zweitens, was viele vergessen, die hohe Inflation bedeutet, dass die Preise permanent höher bleiben. Also selbst wenn die Inflation wieder sinken würde, werden die Preise ja nicht sinken. Und Einmalzahlungen können temporär helfen, aber nicht permanent gegen höhere Preise. Deshalb können Einmalzahlungen gar kein Ersatz für höhere Sozialleistungen oder höhere Löhne sein. Sie können lediglich temporär kurzfristig helfen. Also nochmals, besser als nichts, aber es ist nicht das adäquate Instrument, um die Inflation zu bekämpfen oder mit den Kosten umzugehen.
Jetzt haben Sie schon gesagt, man muss darauf achten, dass die Belastungen gerecht verteilt werden. Bei den bisherigen Entlastungspaketen der Regierung, da wurde auch kritisiert, dass das sehr pauschal über alle ausgeschüttet wurde, obwohl viele das vielleicht auch gar nicht gebraucht hätten, Geringverdiener dafür aber wesentlich mehr gebraucht hätten. Wenn jetzt die Gewerkschaften insgesamt für alle ihre Belegschaften Lohnerhöhungen um die 7 oder 8% fordern, ist das dann nicht sozusagen das Gleiche? Also alle kriegen mehr, auch die, die schon sehr gut verdienen?
Und das ist genau das Problem, dass im Prinzip die Gewerkschaften verhandeln ja vor allem in meisten Fällen für die, die eh schon hohe Löhne haben. Nochmals, die Menschen im Niedriglohnbereich sind fast nie von Tarifverträgen abgedeckt. Also Gewerkschaften verhandeln für die gar nicht. Die Menschen sind auf sich alleine gestellt. Und prinzipiell nochmals gilt, man muss sich wirklich Sektor für Sektor anschauen. Schauen, wo können Unternehmen auch mehr Lohn zahlen, wo nicht. Aber man muss es differenziert machen. Jetzt bei den Entlastungspaketen der Bundesregierung sollte man wirklich darauf achten, dass Menschen mit geringen und mittleren Einkommen mehr profitieren. Also sowas wie der Tankrabatt ist wirklich eine Ursünde, weil das aus jeglicher Hinsicht unsozial, unökologisch und ineffizient ist. Also da muss man wirklich zielgenauer schauen, dass das Geld auch wirklich bei den Menschen anschaut, die es brauchen.
Genau, auf die Entlastung der Bundesregierung würde ich gerne gleich nochmal gucken. Nochmal ganz kurz zu den Gewerkschaften. Es könnte ja auch ein Appell an die Gewerkschaften sein, dass man sagt, okay, wir konzentrieren uns auf die unteren Lohngruppen und verzichten generell auf Lohnerhöhungen für Menschen, die, weiß ich nicht, 5.000 Euro und mehr verdienen.
Das könnte man machen, aber nochmals, wenn Sie den Niedriglohnbereich anschauen, also es gibt ungefähr jeder fünfte, fast 10 Millionen Menschen, die in Deutschland weniger als 12,50 Euro im Monat verdienen. Dort gibt es so gut wie keine Tarifbindung. Also die Gewerkschaften können dort gar nicht verhandeln. Die Menschen sind auf sich gestellt und das ist das Problem. Deshalb ist die Erhöhung des Mindestlohns auf 12 Euro die einzige Maßnahme, die wirklich diesen Menschen deutlich höhere Löhne in die Taschen bringt. Ja, man kann natürlich an die Gewerkschaften appellieren, aber nochmals, Menschen mit geringen Einkommen sind in allermeisten Fällen eben nicht durch Gewerkschaften repräsentiert. Die haben keine Tarifverträge, die sind auf sich alleine gestellt und brauchen, gerade diese Menschen, brauchen höhere Löhne, um mit der Inflation umzugehen.
Die Arbeitgeberseite warnt jetzt natürlich vor höheren Löhnen. Rainer Dulger, der Arbeitgeberpräsident, der hat gesagt, es müssten jetzt erstmal alle dafür sorgen, dass die Wirtschaft am Laufen bleibt. Hat er da nicht auch einen Punkt, also dass man zuerst mal eine Rezession verhindern muss?
Ja, absolut. Es geht darum, eine Rezession zu verhindern, wenn man das überhaupt kann, denn das liegt ja nicht in der Macht von Gewerkschaften oder Arbeitgebern, sondern das bestimmt sich vor allem in den Energiepreisen und der Corona-Pandemie. Mhm. Aber dort muss man eben Wiener sozialen.
Entschuldigung, wäre das nicht eine zusätzliche Belastung für die Unternehmen, wenn man ja jetzt noch mit hohen Lohnforderungen sie noch weiter in die Bredouille bringt?
Man muss die richtige Balance finden. Ja, wenn Lohnerhöhungen zu hoch sind, dann können Unternehmen in Schieflage kommen. Das Gleiche gilt aber, wenn die Lohnerhöhungen zu gering sind. Denn wenn jemand 1.500 Euro verdient, muss jetzt 150 Euro mehr für Energie und Lebensmittel zahlen, dann fehlen die 150 Euro irgendwo anders. Der Mensch kann weniger einkaufen gehen, kann weniger die Gastronomie oder reisen. Und das bedeutet ja auch einen Schaden für die Wirtschaft. Also ja, Lohnerhöhungen können zu hoch sein, sie können aber auch zu gering sein. Deshalb nochmals, es geht hier um das richtige Mittelmaß, denn von zu schwachen Lohnerhöhungen haben die Unternehmen letztlich auch nichts, wenn die Konsumkraft, wenn also die Kaufkraft der Menschen wegbricht.
Jetzt haben Sie gesagt, manche Unternehmen machen hohe Profite, anderen geht es nicht so gut. Wie macht man das denn, dass man da differenziert, dass man genau an die Unternehmen rankommt oder genau die zahlen lässt, denen es jetzt gut geht?
Es geht bei Lohnverhandlungen vor allem darum, dass Arbeitgeber und Gewerkschaften oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer auf Augenhöhe verhandeln. Und genau das ist das Problem, dass es eben zu häufig nicht der Fall ist, weil eben die Tarifabdeckung in Deutschland weniger als die Hälfte ist. Also mehr als die Hälfte der Menschen in Deutschland ist nicht durch Tarifverträge abgedeckt. Und deshalb ist es ja sinnvoll, dass es unterschiedliche Gewerkschaften für unterschiedliche Sektoren gibt, dass man sich anschaut, was ist für Spielraum bei den Unternehmen einer gewissen Branche vorhanden und dass man dann klug verhandelt. Und eine Verhandlung kann auch so aussehen, dass man durchaus von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern jetzt für 1-2 Jahre auf höhere Lohnerhöhungen verzichtet, aber im Gegenzug dann danach eben Versprechen bekommt, dass das dann nachgeholt wird. Also hier gibt es Möglichkeit, aber es geht kein Weg dran vorbei, wirklich Branche für Branche zu verhandeln. Und da sollte die Politik sich auch raushalten, denn das ist nicht die Aufgabe der Politik. Sie sollte lediglich anmahnen, dass hier fair verhandelt wird und dass eben nicht weder zu viel noch zu geringe Lohnerhöhungen zustande kommen. Das ist eigentlich der gute Mittelweg und das hilft.
Jetzt scheint es in der Ampel so ein bisschen unterschiedliche Vorstellungen zu geben, wie es weitergehen soll. Von manchen Seiten hört man, es muss weitere Entlastungspakete geben. Christian Lindner will aber für nächstes Jahr die Schuldenbremse wieder einhalten. Kann das zusammen funktionieren? Also, dass man die Inflation für die Menschen abfedert und trotzdem keine zusätzlichen Schulden macht?
Nein, das kann man nicht, denn wir haben eben über das Risiko einer Rezession, also einer Schrumpfung der Wirtschaft gesprochen. Und das hängt ja ganz entscheidend auch davon ab, was die Bundesregierung macht. Ob sie jetzt einen restriktiven Kurs fährt, also Ausgaben reduziert, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die deutsche Wirtschaft wieder in der Rezession abschlittert. Oder ob die Bundesregierung eine expansive Finanzpolitik fährt. Einerseits sollte sie Menschen mit geringem Einkommen entlasten, andererseits sollte sie den Unternehmen helfen, also selber mehr investieren, gute Infrastruktur aufbauen, in Bildung investieren, denn das legt die Grundlage dann für eine starke wirtschaftliche Erholung. Also das, was die Bundesregierung jetzt braucht, ist nicht eine restriktive Finanzpolitik und die Schuldenbremse als Religion zu erheben, sondern wirklich klug in die Zukunft zu investieren und eben gezielt zu helfen. Deshalb sehe ich keinen Weg, wie die Bundesregierung im kommenden Jahr die Schuldenbremse wieder einhalten kann. Mhm.
Aber wenn man über Schulden vor allem auch neue Entlastungspakete finanziert, dann sind das ja eben nicht die Investitionen, die Sie jetzt angesprochen haben, die sich dann irgendwann auszahlen, sondern das Geld wird einfach verkonsumiert und führt nicht dazu, dass am Ende neues Geld reinkommt. Das kann man doch auch nicht ewig machen, oder? Hat Christian Lindner da nicht recht, wenn er sagt, das geht nicht ewig so weiter?
Das ist absolut richtig. Ewig kann das eine Bundesregierung und sollte sie es auch nicht machen. Aber die Aufgabe des Staates ist es schon, in Krisenzeiten zu helfen. Und in der Corona-Pandemie hat die Bundesregierung über 300 Milliarden Euro ausgegeben. Die 2 Entlastungspakete in diesem Jahr waren bisher 30 Milliarden Euro. Ich will nicht sagen, das ist wenig oder zu wenig, aber es gibt hier durchaus noch Spielraum und auch die Notwendigkeit für die Bundesregierung, stärker zu helfen. Also ja, in guten Zeiten muss der Staat sparen, muss auch Schulden abbauen, aber in schwierigen Zeiten wie jetzt muss der Staat helfen und eben auch gleichzeitig in die Zukunft investieren. Denn diese Logik, wir haben eine Inflation, jetzt muss der Staat die Nachfrage zurückfahren, also muss sparen, damit die Nachfrage sich dem Angebot anpasst, das ist die falsche Logik. Der Staat muss jetzt investieren, damit eben Unternehmen Zukunftsperspektiven haben, damit sie selber investieren, sodass eben Wachstum und eben auch Beschäftigung entstehen kann.
Das sagt der Ökonom Marcel Fratscher, Leiter des DIW. Ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung und Ihre Zeit heute Morgen, Herr Fratscher.
Sehr gerne, Frau Schulz.